SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht's bei uns um Wirtschaftslobbys und ihren Einfluss auf die deutsche Klimapolitik.
Die Klimakrise ist so ein wichtiges Thema und es macht wirklich wütend, dass es doch noch so viele Akteure gibt, die sich mit aller Kraft dagegen stellen und wirklich dazu beitragen, dass in der Politik viel zu wenig passiert. Das ist frustrierend.
Findet die Politikwissenschaftlerin Christina Deckwirth vom gemeinnützigen Verein Lobby Control. Später im Gespräch gibt sie Beispiele. Außerdem bewerten wir das neue Energie- und Klimapaket der GroKo. Wir berichten über die Pläne der Bahn, stillgelegte Strecken zu reaktivieren und wir fragen, was die Einführung des deutschen Biosiegels gebracht hat. Zuerst aber machen wir einen Abstecher Richtung Südpol. Die Antarktis gilt als die letzte große Wildnis unseres Planeten mit einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt, etwa riesigen Pinguinkolonien. In den gigantischen Eismassen, die sich tausende Meter hoch auftürmen, sind rund 3/4 der weltweiten Süßwasservorräte gebunden. Eine Region, die auch schon früh Begehrlichkeiten weckte. Fast ein Wunder, dass sich West- und Ostmächte mitten im Kalten Krieg auf die gemeinsame friedliche Nutzung der Antarktis verständigt haben, im sogenannten Antarktis-Vertrag. Der war Grundstein für weitere wichtige Abkommen zum Schutz der Südpolarregion. Allerdings reicht dieser Schutz nicht aus. Eisschild und antarktische Gewässer sind bedroht. Das wurde auch bei Dreharbeiten der ARD Ende 2019 deutlich. Nach 60 Jahren Antarktis-Vertrag ziehen Anne Herberg und Matthias Ebert eine gemischte Bilanz.
Weiß, soweit das Auge reicht. Bizarre Eisformationen, klirrende Kälte. Da tapsen sie plötzlich durchs Bild in ihrem schwarz-weißen Frack, die berühmten Kaiserpinguine. Im ewigen Eis der Antarktis brüten sie die Küken aus, denn es gibt keine natürlichen Feinde. Trotzdem sind die Kolonien bedroht.
Für die Pinguinkolonie jetzt eine sehr große Gefahr ist, dass eben sich die Strukturen des Meereises, auf dem die ja brüten, verändern. Also wenn hier eine Temperaturzunahme ist und eben das Meereis zurückgeht oder früher aufbricht, dann haben die eben eine verkürzte Brutsaison oder vielleicht möglicherweise auch gar keinen Ort mehr, wo sie brüten können.
Sagt Marie-Schala Drümmler vom Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. 14 Monate lang, bis Januar 2020, war sie Teil der Forschergruppe auf der Neumayer-Station des Alfred-Wegener-Institutes. Wohl der kälteste deutsche Arbeitsplatz der Welt. Die Forscher messen, wie die weltweite Erderwärmung das ewige Eis am Südpol beeinflusst. Dabei dürfte sich die Atmosphäre am Südpol zukünftig weiter aufheizen, warnt Markus Schumacher. Er überwachte im Team 2019-2020 klimaschädliche Treibhausgase in der Antarktis-Atmosphäre. Vor allem die Menge an Kohlendioxid habe zugenommen. Eine konkrete Bedrohung für das sensible Ökosystem.
Für einen Wissenschaftler ist das natürlich denn nicht nur erschreckend, sondern im Grunde auch ein wenig deprimierend. Man misst und man sagt und man trägt die Fakten zusammen und es wird einfach ignoriert.
Schumacher sorgte für Schlagzeilen, als er 2019 den südlichsten Klimaprotest der Welt organisierte, zusammen mit Forschern vieler anderer Antarktis-Nationen. Der gemeinsame Austausch ist groß. Die friedliche Zusammenarbeit ist nicht nur Willensbekundung, sondern Eckpfeiler des sogenannten Antarktis-Vertrages, ausgehandelt vor 60 Jahren zwischen oftmals verfeindeten Nationen. Doch sie einigten sich darauf, den siebten Kontinent weder wirtschaftlich auszubeuten, noch für militärische und politische Konflikte zu nutzen. Und das wird kontrolliert, sagt Birgit Steckelberg. Die Ärztin leitete die Station von Dezember 2018 bis Januar 2020.
Es gibt ja auch regelmäßige Inspektionen, die nicht vorher angekündigt sind, der Stationen untereinander, so dass es da keine Konflikte gab bisher. Wenn man sich die Weltgeschichte und den Verlauf so anschaut, kann man nur hoffen, dass die Intentionen rein wissenschaftlich bleiben.
Damals allerdings maß niemand der Antarktis große Bedeutung bei. Doch so unberührt wie vor 60 Jahren ist der Kontinent heute nicht mehr. Auch weil das südliche Polarmeer mit seinem Bestand an Krill, der Walen und Pinguinen als Nahrung dient, immer mehr befischt wird. Dabei sperren sich vor allem Russland und China gegen die Ausweitung maritimer Schutzzonen.
Wie es sich weiterentwickeln wird, ist natürlich schwer zu sagen. Gerade wenn jetzt irgendwelche Bereiche hier eisfrei werden und dann doch auf einmal die glänzenden Rohstoffe zutage kommen. Aber ich denke, man hat sich vor vielen Jahren auf einen Antarktisvertrag geeinigt. Man hat diesen Antarktisvertrag auch noch wieder verlängert. Ich sehe es mal als gutes Zeichen, dass es in diese Richtung auch weitergeht.
Ein zusätzliches Umweltschutzprotokoll untersagt bisher den Bergbau in der Antarktis, zumindest bis 2048. Doch damit der Vertrag seine Wirksamkeit behält, brauche es vor allem eins, einen globalen, effektiven Klimaschutz, sagen die Wissenschaftler.
Ein Bericht von Anne Herberg und Matthias Ebert. Effektiver Klimaschutz, das wünschen sich viele auch für Deutschland. Natürlich, bei uns gibt's Bekenntnisse genug. Deutschland ist dem Klimaabkommen von Paris beigetreten. Das war keine Idee der Grünen, sondern lag in der Verantwortung einer schwarz-roten Bundesregierung. Die politisch Verantwortlichen beteuern regelmäßig, wie wichtig ihnen der Klimaschutz sei. In der Praxis aber wurde bisher eher gekleckert als geklotzt. Warum? Der gemeinnützige Verein Lobby Control sagt, das hat auch mit Lobbydruck zu tun. Konzerne und ihre Lobbygruppen hätten immer wieder aktiv klimapolitische Maßnahmen ausgebremst. Auch im Wahlkampf mischen sie kräftig mit. Über die Lobbys der Klimaschutzbremser habe ich vorab übers Internet mit der promovierten Politikwissenschaftlerin Christina Deckwirth von Lobby Control gesprochen.
Global. Das Gespräch.
Hallo Frau Deckwirth.
Hallo.
Sie haben viel zu Lobbyismus und Klima recherchiert. Macht Sie das, was Sie da rausfinden, manchmal wütend?
Ja, auf jeden Fall. Die Klimakrise ist so ein wichtiges Thema und es macht wirklich wütend, dass es doch noch so viele Akteure gibt, die sich mit aller Kraft dagegen stellen und wirklich dazu beitragen, dass in der Politik viel zu wenig passiert. Das ist frustrierend.
Vielleicht können wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Eine Klimabremser-Lobby verorten Sie mitten im innersten Machtzentrum der CDU, den sogenannten Wirtschaftsrat. Was ist das für eine Organisation und wie bremst sie den Klimaschutz aus?
Ja, mit dem Wirtschaftsrat haben wir uns sehr ausführlich beschäftigt. Der Wirtschaftsrat ist als Lobbyverband organisiert. Und er agiert aber praktisch wie ein Parteigremium, was sich vor allem daran zeigt, dass er auch als ständiger Gast im CDU-Parteivorstand sitzt. Das heißt, eine Lobbyorganisation sitzt hier wirklich im Machtzentrum der CDU, darf hier mitreden, zwar nicht mitstimmen. Die Präsidentin vom Wirtschaftsrat nimmt aber da die Möglichkeit wahr, sich für Unternehmensinteressen einzusetzen. Und der Wirtschaftsrat hat Mitglieder aus dem Bereich der Unternehmen, auch aus dem Bereich der fossilen Industrie und fällt eben als starker Klimabremser auf.
Also Sie verzögern zum Beispiel den Kohleausstieg oder was könnte das konkret bedeuten?
Konkret waren das zum Beispiel die EU-Klimaziele. Das war ein großes Thema im letzten Jahr. Die sollten verschärft werden. Und der Wirtschaftsrat war einer der Akteure, die immer wieder gesagt haben, das ist zu viel, das ist eine große Belastung für die Unternehmen. Corona wurde da auch genannt. Also jetzt in der Corona-Krise sind die Unternehmen ja eh schon so belastet. Da wären verschärfte EU-Klimaziele eine weitere Belastung, die wir uns nicht leisten können. Und dieses Framing, also diese Art, wie da über Klimaschutz gesprochen wurde, das wurde sehr stark übernommen von der CDU.
Gibt es solche Einflussnahme auch bei anderen Parteien?
Ja, selbstverständlich wird auch auf andere Parteien Einfluss genommen. Der Wirtschaftsrat ist tatsächlich eine Institution, die vor allem in der CDU verankert ist. Das ist eine Besonderheit. Sie ist sehr mächtig, aber es gibt auch solche Vorfeldorganisationen im Umfeld der anderen Parteien und andere Lobbyakteure, wie zum Beispiel die Autoindustrie, die Energieindustrie, die nimmt natürlich auf allen Ebenen, auf alle Parteien Einfluss. So zum Beispiel auch die Autoindustrie in Baden-Württemberg, die dort natürlich auch sehr eng mit einer grünen Landesregierung dort Einfluss nimmt.
Sie prangern auch käufliche Forschung an. Was hat's damit auf sich?
Ja, wir haben uns in den vergangenen Monaten die sogenannte DENA-Leitstudie angeschaut. Die DENA ist die Deutsche Energieagentur, die ist dem Wirtschaftsministerium unterstellt, also eine öffentliche Institution. Und die erstellt Studien, in denen Wege in die Klimaneutralität aufgezeigt werden sollen. Und da haben wir festgestellt, dass diese Studie, die ja als Studie natürlich sehr nach Wissenschaft klingt, gesponsert wird. Und zwar nicht von irgendwem, sondern vor allem von Unternehmen und von Unternehmen, die auch sehr starke Interessen haben, also deren Geschäftsmodelle durch mehr Klimaschutz bedroht sind. Also Gasindustrie vor allem, die ist dort sehr präsent. Das haben wir scharf kritisiert, weil wir gesagt haben, Studien, Wissenschaft muss unabhängig sein. Das darf nicht durch Sponsorengelder beeinflusst werden.
Sie hören Global, das Umweltmagazin, im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Christina Deckwirth von Lobby Control. Kürzlich gab es ja eine Anzeigenkampagne der Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die INSM ist finanziert durch die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie. Und in den Anzeigen wurde Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock als Moses mit Tafeln voller Verbote dargestellt. Richtet sich diese Kampagne nur gegen die Grünen oder überhaupt gegen Ordnungspolitik beim Klimaschutz?
Ja, beides auf jeden Fall. Also der Wahlkampf ist ja im Moment gerade sehr auf CDU versus Grüne geprägt und dadurch auch ist das Klimathema sehr präsent. Aber die INSM hat in der Vergangenheit vor allem auf sich aufmerksam gemacht, weil sie neoliberale Politikinhalte vertritt, Arbeitgeberinteressen verpackt und so ein gewisses Weltbild in die Öffentlichkeit oder in den öffentlichen Diskurs tragen will. Das heißt, die INSM betreibt nicht Lobbyarbeit, dass sie direkt auf einzelne Gesetzgebungsprozesse immer Einfluss nimmt, sondern es geht ein bisschen breiter darum, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und das war auch in diesem Fall so.
Was finden Sie denn an dieser Kampagne konkret problematisch?
Problematisch ist das ja sogenannte Verbotsframing. Die INSM sagt ja, Verbote sind problematisch, es sollten lieber die privaten Akteure berücksichtigt werden in der Politik. Und das legitimiert praktisch den Einfluss von Unternehmen in der Politik. Also denen sollte nichts verboten werden, sondern die sollten lieber angehört werden, weil die es ja irgendwie besser wissen. Und das verschafft diesen Unternehmen und auch ihren Verbänden Zugänge zur Politik. Und das halten wir sehr problematisch, weil es eben einseitige Lobby-Einflussnahme legitimiert.
Jetzt sind Lobbys erstmal einfach Interessensvertretungen und die gehören in einer pluralistischen Gesellschaft dazu. Und auch die Verbände der Wind- und Solarwirtschaft und die Umweltverbände sind Lobbyorganisationen. Wo liegt der Unterschied zu Wirtschaftsrat und Co.?
Ja, Umweltverbände setzen sich für Klimaschutz ein und die Klimakrise ist etwas, was die Menschheit als Ganzes bedroht. Insofern, wenn sich Umweltverbände für mehr Klimaschutz einsetzen, handeln sie da nicht in ihrem eigenen Interesse. Sie profitieren da nicht als Organisationen selbst davon, sondern setzen sich eben für ein größeres Ziel ein. Während wenn sich Lobbyverbände, deren Mitglieder Unternehmen sind oder Unternehmensverbände für ihre Interessen einsetzen, da geht es darum, dass sie mehr Gewinne machen wollen und ihr eigenes Geschäftsmodell erhalten wollen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Die einen machen Lobbyarbeit für gemeinwohlorientierte Ziele und die anderen sind gewinnorientiert.
Und es gibt auch große Unterschiede in den finanziellen Möglichkeiten, oder?
Ja, es bestehen natürlich große Ungleichgewichte, wer in welcher Form Einfluss nehmen kann. Die Unternehmen und die Wirtschaftsverbände haben sehr, sehr viel mehr Geld als Umweltverbände. Das sind auch natürlich nicht unbedingt alles ganz kleine Akteure. Die haben auch durchaus Einfluss. Sie haben aber vor allem Einfluss durch eine breite Mitgliedschaft und dadurch, dass die Anliegen, die sie in die Öffentlichkeit tragen, von vielen Menschen geteilt werden.
Und wie sieht es im Punkt Transparenz aus?
Transparenz ist auch ein großes Problem beim Lobbyismus. Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, wer Lobbyarbeit betreibt, wer wie auf die Politik Einfluss nimmt. Aber in Deutschland gab es bis vor kurzem zum Beispiel noch gar kein Lobbyregister, das heißt keine Transparenzpflichten. Das wurde jetzt zum Glück gerade eingeführt und da hoffen wir, dass Lobbyismus so einen kleinen Schritt transparenter wird und so besser sichtbar wird, wer auf die Politik Einfluss nimmt.
Die Politikwissenschaftlerin Christina Deckwirth von Lobby Control über die Lobbys der Klimaschutzbremser. Vielen Dank.
Danke auch.
Immerhin, nach dem Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts kürzlich hat Deutschland seine nationalen Klimaziele nachgeschärft. Um die neuen Ziele auch zu erreichen, hat das Kabinett kurz vor der Sommerpause noch ein milliardenschweres Investitionsprogramm beschlossen. Geld, das aber nur fließt, wenn die nächste Regierung und der neue Bundestag das auch so beschließen. Und die GroKo hat ein sogenanntes Energie- und Klimapaket vorgelegt. Was taugt dieses Paket? Hier die Meinung von Werner Eckert.
Das Ganze erinnert an monumentale Fassadenmalerei. Mächtig und bunt leuchtet da die Zahl 2045 auf dem Klimabeschluss. Da schon soll Deutschland klimaneutral sein. Prima, aber der Putz, auf den das gemalt ist, der bröckelt. Was die Koalition da kurz vor Torschluss aufschreibt, hat wenig Zukunft. Das ist bestenfalls eine Brücke in die nächste Legislaturperiode, wie SPD-Fraktionsvize Mirsch sagt, und die beginnt ja schon im Herbst. Mehr war nicht. Vor einer Wahl gelten halt unangenehme Dinge wie die Diskussion über steigende Spritpreise als politisches Harakiri. Leichter ist es da halt Geld zu verteilen. 2,5 Milliarden für den Wohnungsbau, bitter notwendig, weil Bauminister Seehofer alle eigenen Ziele gerissen hat. Aber alleine Geld löst die Probleme nicht. Sein Nachfolger darf sich jetzt mit dem Rest rumschlagen. Ein bisschen Nachbesserung noch bei den erneuerbaren Energien. Irgendwo muss der Strom ja herkommen, aber die Ausbauziele werden nur für ein einziges Jahr nach oben geschoben. Repowering, also neue Windräder, die kleinere alte ersetzen, das soll vereinfacht werden. Und es gibt Geld für Gemeinden, die große Solaranlagen genehmigen. Aber keine Pflicht zu Solaranlagen bei Neubauten und auch keine Festlegung auf einen schnelleren Ausbau insgesamt. Es ist sowieso viel wichtiger, was da nicht geklärt ist. Grundsätzlich etwa, wie die ganze Energiewende sozialverträglich werden soll. Es gibt nicht mal eine Einigung über die Verteilung der höheren Heizkostenpreise durch die steigende CO2-Abgabe zwischen Mietern und Vermietern. Die Brücke in die Zukunft wirkt da eher wie die Brücke am Quai. Eine wackelige Holzkonstruktion und am Ende weiß man halt auch nicht, ob das hält wie im Buch oder ob es wie im Film in die Luft fliegt.
Die Meinung von Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Die Brücke am Quai ist übrigens eine Eisenbahnbrücke und damit wären wir bei der nächsten Baustelle, dem Schienennetz in Deutschland. Die Bahn will stillgelegte Strecken reaktivieren. Jeder Meter Gleis sei aktiver Klimaschutz, nimmt die Deutsche Bahn für sich in Anspruch. Das Ziel, mehr Menschen für die Bahn gewinnen und mehr Güter auf die Schiene bringen. Dabei läuft uns die Zeit davon und die Ausgangslage ist ziemlich desolat, weiß Christopher Jänert.
5.400 Kilometer Schiene hat die Bahn alleine seit der Reform vor 27 Jahren stillgelegt. Aber auch schon davor, zum Beispiel in den 70er Jahren, habe es einen regelrechten Kahlschlag gegeben, kritisiert Martin Henke vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
Jeder Kilometer Schiene hat sich jahrzehntelang betriebswirtschaftlich rechnen müssen. Wenn Sie diese Logik an das Straßennetz angelegt hätten, dann hätten Sie die Hälfte der Straßen in Mecklenburg-Vorpommern wieder abreißen müssen. Insofern ist das der Grund, warum das Schienennetz geschrumpft ist und nicht eine mangelnde volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit.
Die Bahn bekommt jetzt aber eine ganz neue Rolle in Deutschland. Sie ist eine der Säulen des Klimaschutzes. Und das muss eben in diese Rechnung jetzt mit einbezogen werden. Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene.
Die Wachstumsziele der Zukunft sehen so aus, dass die Bundesregierung und die Eisenbahnbranche gemeinsam anpeilen, bis zum Jahr 2030 die Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Mit der existierenden, geschrumpften Infrastruktur ist das schlichterdings nicht möglich.
Die Experten haben jetzt erstmal Vorschläge gesammelt, welche Strecken überhaupt in Frage kommen und dann geschaut, was sich daraus machen lässt. Insgesamt sind dabei rund 1300 Kilometer Schiene rausgekommen, bei denen Potenzial für eine Reaktivierung besteht. Allerdings sehen diese Strecken recht unterschiedlich aus, sagt der zuständige Bahnvorstand Jens Bergmann.
In Teilen ist die Infrastruktur noch vorhanden, aber wir haben natürlich auch ehemalige Strecken, die zum Beispiel zu Fahrradwegen umgebaut worden.
20 Strecken will die Bahn im ersten Paket jetzt angreifen. Gesamtlänge rund 240 Kilometer, verteilt über fast alle Bundesländer. In Hessen, Thüringen und Sachsen gibt es aktuell noch keine konkreten Vorhaben. Es werde aber gesprochen, heißt es. Wichtig ist, es geht dabei um regionale Strecken. Welche davon bedient werden sollen, entscheiden hauptsächlich die Länder. Finanziert wird aber auch teilweise vom Bund. Das Problem dabei, um das Geld zu bekommen, muss man durch ein ziemlich kompliziertes Antragssystem und muss nachweisen, dass mit der Strecke auch Geld verdient werden kann. Eine Tatsache, die der grünen Verkehrspolitiker Matthias Gastel schon länger kritisiert.
Nur mit dem Nachweis der Wirtschaftlichkeit fließt Geld für die Investitionen. Der Bund muss jetzt in die Pötte kommen.
Und das ist auch der Kern der Kritik von Martin Henke vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Er sagt auch, nur weil Straßen billiger zu bauen sind, sind sie noch lange nicht besser als eine Schienenstrecke.
Der Straßenverkehr verursacht in Deutschland jährlich über 140 Milliarden Euro externe Kosten. Dagegen ist das, was wir hier diskutieren, an Geld Peanuts.
Also, die Diskussion über neue Bahnstrecken läuft, ist aber noch ziemlich am Anfang. Und die diskutierten 240 Kilometer sind, um beim Wort zu bleiben, eher Peanuts. Angesichts der Tatsache, dass das Streckennetz momentan mehr als 30.000 Kilometer umfasst. Fakt ist aber, bis 2030 ist es so lange nicht mehr und die Ziele der Bundesregierung stehen. Die Zeit drängt also.
Ein weißes Sechseck mit grünem Rand, darin in schwarz-grünen Buchstaben das Wort Bio. So sieht es aus, das staatliche deutsche Biosiegel. Es prangt inzwischen auf Karotten, Kartoffeln, Joghurt, Marmelade, Schokolade und jede Menge anderen Bioprodukten. Im September wird es 20 Jahre alt. Schon diese Woche wurde der Geburtstag mit einem Festakt begangen. Das Siegel wurde auch als Reaktion auf die BSE-Krise eingeführt, als der Ruf nach mehr Bio-Lebensmitteln immer lauter wurde. Sind die Hoffnungen, die mit dem Siegel damals verbunden waren, auch wirklich aufgegangen? Wurden die Ziele erreicht? Dominik Bartuschek aus der SWR-Umweltredaktion macht den Faktencheck.
Ist wirklich Bio drin, wenn Bio auf der Verpackung draufsteht? Genau darauf sollte das staatliche Bio-Siegel eine Antwort liefern. Oberstes Ziel: Verlässlichkeit, sagte damals Verbraucherschutzministerin Renate Künast von den Grünen.
Kennzeichnung ist das A und O. Es dürfen darin in der Produktpräsentation keine Täuschungen enthalten sein.
Ganz klar, Ziel erreicht. Das grüne Sechseck ist zu einer wirklichen Orientierungshilfe geworden. Genaue Regeln und Kontrollen sorgen dafür. Klar, das schützt nicht vor Missbrauch und Betrug und die Anforderungen sind auch nicht die allerhöchsten. Im Großen und Ganzen funktioniert es aber. Wer Bio will, ist mit dem Sechseck-Siegel auf der sicheren Seite. Eines hatte sich Renate Künast allerdings anders vorgestellt.
Es gibt in der Bundesrepublik richtig Druck darauf, aus guten Gründen ein einheitliches Ökosiegel zu haben und nicht eine Masse davon.
Diese erhoffte neue Übersichtlichkeit im Label-Dschungel ist nicht eingetreten, im Gegenteil. 20 Jahre später tragen viele Bioprodukte neben dem deutschen auch noch das europäische Biosiegel oder gleich ein Verbandssiegel von Demeter oder Bioland zum Beispiel, deren Anforderungen deutlich höher sind. Immerhin, das grüne Sechseck gilt laut Umfragen als das bekannteste aller Biosiegel in Deutschland.
Je mehr es anwenden, desto besser für die Natur.
So glaubte Ministerin Künast damals und erhoffte sich vom Siegel einen deutlichen Schub für die Biolandwirtschaft. Ziel? Ganz klar verfehlt, denn statt wie prognostiziert bei 20% Bioanteil im Jahr 2010, liegen wir selbst heute erst bei rund 10%. Deshalb müssen viele Bio-Lebensmittel importiert werden. Das Angebot in Deutschland ist viel kleiner als die Nachfrage. Die hat sich in den vergangenen 2 Jahrzehnten nämlich mal eben verfünffacht. Hier wiederum ist nämlich Renate Künasts Hoffnung voll aufgegangen. Sie sagte damals:
Der Kreis derer, die mitmachen, wird meines Erachtens erfreulich und überraschend groß sein.
Stimmt. Seit der Einführung des staatlichen Biosiegels steigt die Zahl der Produkte, die es tragen, kontinuierlich an, liegt heute bei mehr als 90.000. Und die meisten davon liegen nicht etwa im Bioladen, sondern im Discounter und im Supermarkt. Das staatliche Siegel hat Bioprodukte nämlich aus der Nische in den Mainstream geholt. Fazit: Im Schulzeugnis bekäme das Biosiegel wohl eine 3+. Heißt, da ist noch Luft nach oben, aber die positive Tendenz ist deutlich zu erkennen. Eines nämlich hat das sechseckige grüne Biosiegel auf jeden Fall geschafft: ein großes Angebot an Produkten mit dem verlässlichen Versprechen, wenn Bio auf der Verpackung draufsteht, dann ist auch Bio drin.
Auch bei unseren Nachbarn im Westen sind Bioprodukte auf dem Vormarsch. Frankreich ist einer der größten Biomärkte. Warum ist den Franzosen Bio so wichtig? Dazu Kai Rienecker.
In Frankreich hat die Qualität des Essens immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Mit Qualität verbinden immer mehr Französinnen und Franzosen inzwischen auch eine möglichst schadstofffreie, lokale Produktion mit kurzen Lieferwegen. Höhere Preise schrecken die Franzosen dabei nicht unbedingt ab, zumal die Verbraucher, die Bioprodukte kaufen, meistens aus einkommensstarken Haushalten kommen. Ein paar Zahlen. Jeder zweite Franzose kauft mindestens einmal in der Woche Bioprodukte. Die Anbaufläche in Frankreich hat sich seit 2014 mehr als verdoppelt auf ca. 10% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. Nächstes Jahr sollen es 13% Bio-Anbaufläche sein, so eine offizielle Schätzung. Damit wird aber das Ziel der Regierung von Präsident Macron zum Ende seiner laufenden Amtszeit nicht ganz erreicht. Einen Push hat der Biomarkt in Frankreich während der Corona-Krise bekommen. Da wurde das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher noch einmal deutlich geschärft. Also Bio ist in Frankreich ganz klar auf dem Vormarsch bei denen, die es sich eben auch leisten können.
Und mit diesem Blick nach Frankreich endet unser Umweltmagazin Global. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.